einem Exkurs, würde ich mal sagen, über das Thema Endzeit. Ich weiß nicht, wie stark ihr euch in eurem Leben beschäftigt habt mit diesem Thema. Ich habe mich längere Zeit nicht mit diesem Thema befasst. Es hat auch einen Grund. Ihr werdet dem mit Sicherheit auf die Schliche kommen heute auch. Denn ich werde auch etwas darüber sagen. Ich habe jetzt eine Notwendigkeit verspürt, euch ein bisschen damit hineinzunehmen. Nicht so sehr, weil ich denke, oh, das ist so ein ganz spannendes Thema, mit dem man sich mal befassen sollte. Und es ist sowas für die, ja, so für die ganz Eifrigen, ja, die schon alle anderen Dinge begriffen haben. Und können wir uns jetzt mal damit beschäftigen. Ich bin überzeugt, für alle die regelmäßig in der Bibel lesen, die werden das auch wissen, dass das ganze Neue Testament, das Alte Testament auch, aber das ganze Neue Testament erst recht voll ist von dem Thema der Wiederkunft Jesu. Wie ich im Gebet auch schon gesagt habe, es ist ein Ziel, das Gott uns gesteckt hat. Wir leben nicht einfach nur ziellos und irgendwie so auf dieser Erde und warten halt bis in, wie die Bibel spricht ganz oft, oder? Dass wir einen Lauf laufen, dass wir ein Ziel vor Augen haben, dass wir eine Hoffnung haben, auf die wir hinleben, oder? Spricht sie? Doch, gell? Und in dem Sinne spüre ich eine Notwendigkeit, dass wir eine Klarheit haben, was uns die Bibel sagt, was ist wichtig. Und das allererste, was ich aufgezeigt habe, ist, wir leben bereits in dieser Endzeit. Okay, deswegen, es geht um uns. Es geht nicht um irgendjemand zu irgendeiner Zeit, wenn wir schon längst tot sind. So um unsere Urenkel vielleicht. Nein, es geht um uns. Es geht um uns. Und nach dem allem, was wir jetzt angeschaut haben, wodurch wir durchgegangen sind bis jetzt, ist jetzt die vierte Predigt zu diesem Thema. Und ich möchte heute darauf eingehen, ob wir ein weiteres Zeitalter erwarten oder zwei. Wir leben jetzt in einem Zeitalter und die Frage ist, kommen dann noch zwei Zeitalter oder kommt nur noch eins? Und was das mit uns zu tun hat, und ob wir denken, ja, ist doch wurscht, oder? Kommt halt eins oder zwei? Spielt keine Rolle, oder? Ich denke, es spielt eine Rolle und ich will es aufzeigen, warum. Und ich möchte ganz am Anfang, weil wir nicht in der Zeit der Apostel leben, wo alles frisch und neu ist oder ich sag mal noch unverfälscht ist, es gibt sehr, sehr viele Ideen und Vorstellungen und manche, die sehr verbreitet sind. Und deswegen möchte ich euch in etwas hineinnehmen, in zwei ganz wesentliche, verschiedene Sichtweisen, dieses Thema zu betrachten. Und ich habe es versucht, euch darzustellen. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie gut ihr es lesen könnt. Müssen wir es dunkler machen? Was sagen die Hinteren? Kann man einige etwas erkennen oder so ein bisschen dunkler machen? Geht? Okay, so halbwegs. Also das Kreuz könnt ihr erkennen. Da habt ihr schon das Wichtige verstanden. Also, der Rest ist auch wichtig, aber das Allerwichtigste ist ganz am Anfang. Diese erste Weltsicht oder die Sicht der Zukunft, der Endzeit, die sehr, sehr weit verbreitet ist und mit der ich aufgewachsen bin und vielleicht viele auch von euch, ich weiß es nicht, die wird in den Fachkreisen, heißt sie dieser Dispensationalismus, ich habe das hier oben aufgeschrieben, müsst ihr euch nicht merken, ich habe es bei mir mal abgekürzt, einfach DISP, ja, so ähnlich wie Display, aber DISP einfach. Ich will es euch ganz kurz vorstellen, was das Gedankengebäude dabei ist, weil ich habe es immer wieder in Worten beschrieben und dann wurde mir von welchen gesagt von euch, es wäre gut, wenn man es mal sehen würde, so ein bisschen, dass man eine Vorstellung hat. Weil wenn ich euch das alles sage, dann baue ich einfach einen Salat im Kopf. Deswegen das einfach mal aufzuzeigen, anhand von einer Zeitlinie, wie wird das gesehen, wie wird das verstanden. Und deswegen, ich mache nicht so viel PowerPoint normalerweise, aber ich dachte, okay, mache ich mal. Wenn es euch hilft, will ich das tun. Und ich beschreibe es euch ganz kurz, damit ihr es verstehen könnt. Das Kreuz Jesus ist klar. Das ist dieser Zeitpunkt, wo er gekommen ist, wo er gestorben ist, wo er auferstanden ist für uns. Und wir sehen jetzt hier eine Zeitspanne, das ist jetzt nicht maßstabsgetreu, okay, aber dieser Dispensationalismus sagt eben hier, an einem Punkt beginnt die Endzeit. Ganz viele setzen das gleich mit der Gründung vom Staat Israel 1948, dass da die Endzeit beginnt. Und dann sagen ganz viele, diese Generation wird noch die Wiederkunft Christi erleben. Ja, mal sehen, ja, es ist nicht mehr arg viel Zeit, es ist schon 70 Jahre her. Auf jeden Fall, diese Endzeit beginnt und mitten in dieser Endzeit wird etwas passieren. An einem Punkt wird die Gemeinde, das ist die Theorie, wird die Gemeinde entrückt werden von dieser Erde weg. Versteht ihr? Wir alle, jetzt, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht alle, aber die viele von denen, die wir hier sitzen, werden entrückt in die Wolken. Also Christus kommt heimlich wieder. Die ganze Welt bekommt davon nichts mit. Es sei denn nur, dass eben nachher die anderen fehlen. Ja? Also wenn jetzt du selbst bzw. dein Nachbar wird dann klingeln, oh, das Paket gekommen und ist keiner da. Ja? Also dann werden sie schon irgendwann merken. Aber keiner sieht Christus. Ja? Es ist nur heimlich, es ist nur verborgen. Und dann findet da bereits ein Gericht für die Gläubigen statt. Und dann kommt diese Trübsalzeit. 7 Jahre lang wird der Antichrist auftreten und wird dann mit dem Volk Israel einen Bund schließen. Und diesen Bund wird er dann brechen und so weiter. Viele, viele, viele Dinge, was dann da passieren sollen. Und dann kommt die eigentliche Wiederkunft Christi. Für alle sichtbar und groß, das ist dann nicht mehr heimlich. Deswegen habe ich das hier so grau gemalt, das sieht man fast nicht, ja. Und das hier ist so dann für alle sichtbar. Dann, das ist die Wiederkunft Jesu und da findet dann auch ein Gericht statt. Und dann bricht das 1000-jährige Reich an. In diesem 1000-jährigen Reich werden 144.000 auserwählte Juden leben, die zum Glauben gekommen sind. Und welche Gläubige, die in dieser Zeit, aus den Nationen, welche in dieser Trübsalzeit nach der Entrückung der Gemeinde zum Glauben gekommen sind. Und die werden dann die Erde neu bevölkern in diesem 1000-jährigen Reich. Dann kommt am Ende ein großer Abfall von den Nachkommen, von denjenigen, die eben gläubig gewesen sind. Und dann kommt es zu einer großen Schlacht zwischen Christus und denen. Und dann kommt das letzte Gericht und dann kommt die Ewigkeit. So, habt ihr es verstanden? Jetzt machen wir es zu und ihr könnt es wiederholen. Jetzt zwei ganz wichtige Stränge. Einmal habe ich sie unten nochmal aufgeteilt, wie das Volk Israel betrachtet wird. Oder die große Frage, wer ist das Volk Gottes hier? Ja? Es wird gesagt, im Alten Testament, eben bis zum Kreuz, war das Volk Israel, die Nation Israel, war Gottes Volk und ist es eigentlich immer noch. Aber in der Zeit des Neuen Testaments ist es auf die Seite gestellt, ist es ein bisschen weggerückt und jetzt ist die Gemeinde, ich sehe das hier, ein Einschub. Ist zwar nicht das eigentliche Volk Gottes, aber es hat Teil an den Segnungen. Und deswegen bis zur Entrückung der Gemeinde und dann kommt das Volk Israel wieder auf den Plan und Gott verändert mit Israel seinen eigentlichen ursprünglichen Plan. Das, was er schon immer vorhatte mit Israel, das beschreibt dieses Reich Gottes hier. Ja? Das Reich Gottes hier, das ist im Alten Testament, ist das verheißen, wird hier gesagt. Dann mit Jesus, als Jesus gekommen ist, wurde es angeboten. Es wurde an die Juden, mache ich ein Angebot. Ich werde das Reich Gottes hier auf der Erde aufrichten. Ich werde der König hier auf der Erde sein. Und all das, was später hier dann passieren soll, ja, im tausendjährigen Reich. Und es wurde dann aber abgelehnt und deswegen wurde es vertagt, verschoben. Und dann kommt die Gemeinde dazwischen. So ist diese Theorie. Und dann am Ende der Zeiten, im tausendjährigen Reich, wenn Jesus wiedergekommen ist, dann wird dieses irdische Reich Gottes erfüllt werden. So, ich habe es jetzt ganz kurz, ich will nicht zu viel Zeit damit verbringen, aber ganz kurz, das ist dieses Gedankengebäude, was ganz häufig man antreffen kann, wenn man mit Christen spricht, und manche sind da tiefer drin, manche sind da sehr tief drin, manche sind da nur so in groben Linien drin, aber das ist sehr, sehr weit verbreitet. Ich weiß nicht, wie weit ihr es kennt, aber jetzt wisst ihr es. Das Zweite, was ich euch vorstellen möchte, das ist der Amillennialismus, heißt das. Und der sieht beim Kreuz noch sehr gleich aus. Jesus kommt, er stirbt und er steht wieder auf. Und seither leben wir in der Endzeit, in den letzten Tagen. Und hier erleben wir beides. Auf der einen Seite großen Segen Gottes, Joel 3, all diese Dinge, die wir angeschaut haben. Und auf der anderen Seite aber auch große Bedrängnis. Verfolgung der Heiligen, Verführung, all diese Dinge. Und dann wird Jesus eines Tages wiederkommen, wenn die Zeit erfüllt ist. Keiner weiß wann, sagt die Bibel. Nicht so, dass man sich ausrechnen kann, oh, jetzt ist Christus heimlich wiedergekommen, 7 Jahre, oder wissen wir schon, gell? Nein, der sagt, keiner weiß es wann. Wird Jesus wiederkommen, dann wird eine Auferstehung stattfinden, also derjenigen, die verstorben sind, dann kommt das letzte Gericht und dann kommt die Ewigkeit. Sehr kompliziert. Ist nicht so kompliziert. Das ist mein Muster, das mir viel, viel näher liegt, als das, was ich das erste beschrieben habe. Das Volk Gottes, wir haben uns jetzt zuletzt damit auseinandergesetzt. Und ich will es nochmal einfach, dass ihr es von der Grafik her seht. Im Alten Testament war das der Überrest von dem Volk Israel, ein gläubiger, ein heiliger Überrest aus diesem Volk, dem die Segensverheißungen Gottes gegolten haben. Nicht dem ganzen Volk, dem ungläubigen Rest gilt Gericht. Und deswegen immer alles, was wir in den Propheten sehen, einerseits Gericht und auf der anderen Seite Segen. Und die Nationen waren weit weg, hörten nicht zu Gottes Volk dazu. Okay? Jetzt mit Jesus Christus ist dieses wunderbare Geheimnis erfüllt, nämlich dass die Nationen Teil von diesem Überrest sind und dass sie mit ihm zusammen Gottes Volk bilden. Nicht es auf die Seite schieben, sondern wie wir gesehen haben letztes Mal, in den Ölbaum hineingepfropft, in einen einzigen, nicht in zwei. Und diesem Volk Gottes gelten die Verheißungen, der Segen in Jesus Christus und das Reich Gottes. Das ist im Alten Testament verheißen. Im Neuen Testament ist es bereits angebrochen mit Jesus. Ist es nicht so, dass es verschoben ist, dass es einfach keine Rolle jetzt spielt? Wir müssen vertagt, ja? Lass uns nächste Woche nochmal drüber sprechen. Vertagt? Nein, sondern es ist bereits angebrochen. Es ist da, aber es ist noch nicht vollendet. Und die Vollendung ist in der Ewigkeit. Dann, wenn Christus wiederkommt. Ganz kurz ist das, was diese zwei verschiedenen Systeme, ich habe, oder zwei verschiedene Sichtweisen, würde ich mal so sagen. Und ich habe es in der nächsten Folie nochmal nebeneinander gestellt. Ich werde das so ein bisschen so hier jetzt während der Predigt einfach lassen. Dann könnt ihr selbst vergleichen. Was ich jetzt tun möchte ist, wisst ihr, mir ist die Systeme sind mir nicht so wichtig. Mir ist wichtig, was sagt die Bibel? Was spricht Gottes Wort? Was lehrt uns das Neue Testament? Und jetzt möchte ich mit euch eben hingehen, weil wer welche Meinung vertritt, das ist nicht so entscheidend. Das Entscheidende ist, was sagt Gottes Wort? Was lehrt die Schrift? Und lass uns auf das schauen und lass uns danach in erster Linie ausrichten. Und das Entscheidende eben für mich, also ich habe jetzt noch vergessen, so ein bisschen zu sagen, wo wir uns befinden. Nach der Vorstellung befinden wir uns also eben hier jetzt ungefähr. Und nach der, so wie ich es eben auch sehe, irgendwo hier in dieser Zeit, ja? Wissen nicht ganz genau wo, aber wir befinden uns hier. Die Frage für mich ist heute, die ich mit euch ergründen möchte, erwarten wir ein Zeitalter oder erwarten wir zwei weitere Zeitalter? Okay? Hier sind wir eins, aber hier wird doch eins eingeschoben. Erwarten wir zwei oder erwarten wir eins? Und ich will mit durch das Neue Testament hindurchgehen und schauen, was es redet. Ich will die Bibel selbst sprechen lassen, weil meine Meinung ist nicht wichtig. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, mein erster Punkt ist, ich finde kein tausendjähriges Reich im Neuen Testament. Weil ich sage, aber, ja, Offenbarung 20, was ist mit Offenbarung 20? Müssen wir genauer hineinschauen, was dort alles geschrieben steht. Da steht über 1000 Jahre geschrieben. Aber es steht nicht über ein Reich. Also das Wort Reich findet ihr dort nicht. Das heißt, 1000 Jahre wird Christus herrschen. Mit seinen Heiligen. Okay, das können wir annehmen, wahrnehmen. Und ich würde sagen, das ist so, es stimmt. Aber bevor wir jetzt von Buch der Offenbarung hergehen, von einem Kapitel, wo von 1000 Jahren die Rede ist, und von hier aus jetzt so ein Ding hier entwickeln, würde ich vorschlagen, dass wir das ganze Neue Testament angucken, was das ganze Neue Testament lehrt, und dann kann man in die Offenbarung gehen und dann das besser verstehen und lehren. Versteht ihr? Es ist ein Auslegungsprinzip der Bibel. Man geht von den einfachen Dingen zu den schwierigen. Nicht von den schwierigen zu den einfachen. Weil, wisst ihr, was dann passiert? Das, was ich erlebe. Wisst ihr, ich habe mich mit diesem Thema jetzt nochmal auseinandergesetzt und ich habe gelesen, was diese hier schreiben. Ja? Und die ganze, du hast so ein Konstrukt und ich kann es nicht durchdringen. Verstehst du, selbst ich, wenn ich mich hinsetze und studiere und damit beschäftige, ich kann es nicht durchdringen. Frag mich übermorgen, ich habe alles vergessen. Weil es so kompliziert ist. Es ist so komplex. Und das ist ein bisschen meine Sorge, warum ich euch auch damit konfrontiere. Ich will kommen darauf nachher noch. Und das Ergebnis für mich, was eben schwierig ist, dass man dann anfängt, aus dieser Stelle in Offenbarung 20 in allerlei Texte im Neuen Testament das hineinzulesen und hineinzulegen. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen Exegese und Eisegese. Das sind so griechische Wörter. Exegese, ex heißt, was bedeutet extern, zum Beispiel ex, was bedeutet bei extern, wer weiß es? Außerhalb, also etwas herausnehmen, herausziehen, ja, etwas auslegen, was von dem, was da ist. Und Eis, was ist Eis? Ja, kann man essen, ne? Nein, im Griechischen bedeutet das hinein, in etwas hinein. Also es bedeutet in diesem Fall, dass man etwas hineinlegt, was nicht in dem Text da ist. Und das war interessant, ich habe gestern nochmal, ich habe nachgeschaut, ja, dann heißt es, ja, Jesus wird ja wiederkommen auf dem Ölberg und dann wird tausendjährig Reich anbrechen. Schau ja nach im Neuen Testament. Okay, habe ich nachgeschaut und in der Stelle steht es aber nicht drin. Ist nicht da. Lass uns mal da hineinschauen. Ein paar Stellen. Matthäus 24. Und ich bin ja eigentlich im Matthäus-Evangelium und ich hoffe, dass wir zu gegebener Zeit, wenn der Herr es erlaubt, dorthin kommen werden und genauer betrachten werden. Ich werde heute kein genaues Studium von jeder einzelnen Stelle machen, aber ich will, dass ihr etwas wahrnehmt. Was steht da und was steht nicht da? Okay? Eigentlich keine schwere Übung, aber ich hoffe, dass es euch die Augen öffnet. Matthäus 24, 29, da heißt es, aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte und der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen in den Wolken, deswegen habe ich das mit einer Wolke dargestellt, in den Wolken oder auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. So, und jetzt, nachdem er das gesagt hat, was passieren wird bei der Wiederkunft Jesu, was er weitermacht, ist, sie zu ermahnen, wachsam zu sein. So, habt ihr gelesen vom tausendjährigen Reich? Habe ich nicht gelesen. Sieht, dass Christus wiederkommen wird und dass er seine Auserwählten sammeln wird, oder? Und das bedeutet, er wird auf der Wolke wiederkommen. Und was heißt das? Wir werden entrückt ihm entgegen. Das ist genau das. Sie werden gesammelt werden ihm entgegen. 1. Thessalonicher 4. Der Chris und der Dennis vor allen Dingen, der ist ja im Thessalonicher Brief, die werden bestimmt da auch noch vorbeikommen. Ich werde es nicht genau studieren, werde es nicht im Detail auslegen, aber ich möchte wiederum, dass ihr es wahrnehmt, weil Paulus unterrichtet hier die Thessalonicher über das Kommen Jesu. Schaut mal Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen. Ihr sollt nicht unwissend sein, ihr sollt nicht im Dunkeln sein, über die Entschlafenen, über die bereits gestorben sind, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Aber was bedeutet das, wenn Jesus auf die Erde gekommen ist und zurückkommt zum Vater, wen wird er dabei haben? Die, die in gestorben sind, die gläubig gestorben sind, die an seinem Namen festgehalten haben, gestorben sind, die wird er nicht vergessen auf der Erde. So, alle, die da sind, alle, die lebendig sind, die leben, ja, die nimmt er mit. Und die im Grab hat er vergessen. Nein, er sagt, er wird sie mit ihm bringen. Sie werden mitkommen. Das ist schön, gell? Da müssen wir nicht versuchen, unser Leben ein bisschen bis hinzuziehen, bis er kommt. Ja, möglichst viel Gemüse. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, also diejenigen, die übrig bleiben, sie werden den Entschlafenen, die gestorben sind, keineswegs zuvorkommen. Also sie werden nicht so, die anderen, ja, kommen also aus Versehen auch noch ein bisschen mit im Schlepptau ganz hinten. Ja. Sie werden nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Übrigens, ist das heimlich? Ist nicht sehr heimlich, gell? Stimme des Erzengels, Posaunenschall, das ist nicht heimlich. Und die Toten in Christus werden zuerst aufstehen. Zuerst auferstehen. Sagt der andere, warum? Weil sie einen weiten Weg haben, gell? Ein bisschen weiter, sind 1,80 Meter unter der Erde. Müssen einen weiteren Weg machen, deswegen zuerst. Nein, aber sie werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in die Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Wenn er jetzt weiter geht und weiterspricht, dann heißt es in 5 Vers 1, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Jetzt mal, wenn ihr jetzt diesen Text lest, was meint der Tag des Herrn jetzt hier?
Ja? Jesu Wiederkunft und
Endgericht. Ja, genau, das, was wir eben gerade gelesen haben, oder? Ja, es ist klar eigentlich, das, was wir gerade hier gelesen haben, dass Jesus wiederkommen wird und seine zu sich entrücken wird, oder? Wisst ihr, was meine Freunde hier sagen, die andere Meinung sind als ich? Nein, 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 das ist nicht das Gleiche. Das ist die Wiederkunft Jesu, die erst nach der Trübsalzeit kommt. Sag ich, woher nimmst du das? Hier steht es doch ganz klar eigentlich geschrieben, oder? Es ist kein Bruch da, es ist nicht so, dass er sagt, jetzt aber zu der anderen Wiederkunft Christi. Nein! Es ist das, wenn Jesus kommen wird, aber es passt nicht in ihr System hinein, da muss man es aufteilen, trennen. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, da kommt ein plötzliches Verderben über sie. Wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht, auch nicht der Finsternis. Lasst uns nur nicht schlafen wie die übrigen. Oh, darüber hat es Not viel zu sagen, über all diese Dinge. Ja. Aber ich will nur, dass ihr seht, ich lese hier nicht, dass danach jetzt ein tausendjähriges Reich oder irgendwelche Dinge kommen. Sondern es ist klar, Christus kommt wieder, dann ist das Ende. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, also der Erste, der auferstanden ist und der nicht mehr gestorben ist. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, durch wen ist der Tod gekommen? Adam. Denn da durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Es ist Jesus. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, in der richtigen Reihenfolge. Der Erstling Christus, er ist der Vorläufer, er ist der Erste. Und so dann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Also wenn Christus wiederkommt, wer wird dann auferstehen? Die Heiligen, die Gläubigen, genau. Und dann, was ist dann? Dann das tausendjährige Reich. Nee, dann das Ende. Seht ihr das? Sag, Paulus, du hast da was vergessen. Ja, da kommen ja noch ganz viele Dinge dazwischen. Dann ist noch nicht das Ende. Aber was sagt Paulus, wenn Jesus wiedergekommen ist? Dann Schluss, Vorhang zu, vorbei, Ewigkeit. Seht ihr das? Der Text ist aus meiner Sicht sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich. Dann das Ende. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Christus baut sein Reich jetzt, ja. Wir beten darum, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es wird gebaut auf dieser Erde. Ich freue mich über jeden, der Teil davon ist. Preise Gott darüber. Er baut es und er sagt, wenn es fertig ist, wenn alle Teilnehmer versammelt sind, nimmt er es und übergibt es dem Vater. Was macht der Vater übrigens dann? Jetzt wird zurückgeben. Die Braut wird er dem Bräutigam geben. Ja? Sie lesen wir an anderer Stelle. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und Gewalt und Macht weggetan hat. Und was kennt ihr diese Wörter? Herrschaft, Gewalt, Macht, was sind das für Wörter? Was meint er damit? Hat er jegliche Regierungsform abgeschafft? Er ist doch selber König, oder? Das kann es nicht bedeuten, oder? Was sind dies für Wörter? Kennt ihr die aus dem Neuen Testament? Herrschaft, Gewalt, Macht, Kraft. Kennt ihr die? Das an ganz vielen Stellen beschreibt, dass sowohl irdische als auch geistliche Herrscher, Machthaber, vor allen Dingen auch geistliche, das bedeutet auch der Satan, hinweg, spielt keine Rolle mehr. Kein tausendjähriges Reich, ein großer Abfall und all diese Dinge. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Er herrscht nicht ab seiner Wiederkunft und dann wird er endlich herrschen. Jetzt ist es noch aufgeschoben. Nein, nein. Er muss herrschen, bis alle Feinde unter ihn gelegt sind. Das heißt, Jesus herrscht. Eine herrliche, wunderbare Wahrheit. Und 2. Petrus 3, ihr Lieben, 2. Petrus 3 beschreibt das Ende dieser Welt. Lasst uns das lesen, 2. Petrus 3. Da geht er zuvor auf die Flut ein und dann sagt er, in Vers 7 schreibt er so, ich bitte euch wieder, seid ehrlich und schaut, lest ihr etwas vom tausendjährigen Reich oder lest ihr das, was ich euch beschrieben habe? Christus kommt wieder und dann ist das Ende. Ein Zeitalter, das wir noch erwarten. Denn die jetzigen Himmel, Vers 7, und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer, aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber soll euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Das haben wir schon gesehen, die Endzeit. Manchmal denken wir, es ist schon die letzte Stunde, ja, aber bei Gott ist andere, ticken die Uhren anders als bei uns. Der Herr verzögert nicht die Verheißung. Oh, Lieben, so wichtige Dinge, wie es hier heißt. Wie es einige für eine Verzögerung halten. So, Gott verspätet sich, Deutsche Bahn, typisch, gell? Gott ist aber nicht die Deutsche Bahn. Er verzögert aber nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber. Wisst ihr, warum Jesus Christus noch nie wiedergekommen ist? Möglicherweise, weil du ihm gehörst, aber noch keine Buße getan hast. Also, was sollen wir machen? Sagt Petrus. Wie können wir es beschleunigen? Sagt er gleich hier. Er sagt dann, hier Vers 11, sagt er, da dies so alles aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein im heiligen Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt? Auf welche Weise? Die Knie beugen und Buße tun. Okay, das nur am Rande ist, ich kann es mir nicht verkneifen. Die Dinge sind so wichtig, ihr Lieben. Das ist so wichtig. Aber unser Thema, um das es hier geht, der Herr verzögert es nicht. Dann heißt es jetzt in Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel, Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zu schmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung ein tausendjähriges Reich. Nein, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Wir erwarten die Ewigkeit. Wir erwarten die Ewigkeit, ihr Lieben. in denen Gerechtigkeit wohnt. Also wir sehen, wenn Christus wiederkommen wird, wird es alles, was wird was passieren? Es wird für alle sichtbar sein und das, wenn alles brennt und alles Feuer ist, was ist danach noch da? Asche, ist nichts mehr da. Vorbei. Es bedeutet ein endgültiges Gericht Gottes. So wie schon das erste Mal durch die Flut, oder? Was war danach? Es war fast die Uhr auf Null zurückgesetzt. Und hier wird es beim zweiten wird es so sein. Es wird alles vernichtet, alles vernichtet. Deswegen sagt die Bibel, wenn das geschieht, und wenn Jesus wiederkommt, er guckt nicht zurück, wie Lots Frau, ja, sagt, oh, mal meine Sachen, meine Playstation, mein Auto. Oh, da wird sich offenbaren, an was unser Herz hängt. Sondern erhebt eure Häupter, eure Rettung naht. Freut euch, Jesus kommt. Also ich habe einige Stellen jetzt aufgegriffen, wo dieses Thema der Wiederkunft Christi behandelt wird. Und wir könnten so viele mehr nehmen, wo über die Wiederkunft die Rede ist. Aber es wird immer das gleiche Muster sehen wir. Christus kommt wieder und dann ist Ende. Dann ist es vorbei. Ein tausendjähriges Reich muss hier überall hineingequetscht und hineingeschoben werden. Was ich euch vorschlagen möchte ist, ihr Lieben, wir leben in den letzten Tagen. Nach diesen letzten Tagen wird Christus einmal wiederkommen. Dann ist vorbei. Dann ist es vorbei. Dann kommt das Gericht. Das Gericht ist für die einen nach ihren Werken und daraus gibt es keine Rettung. Und das andere ist für die, die im Buch des Lebens geschrieben stehen. Die sind aus diesem Gericht hinausgekommen. Die sind bei Gott. Die gehören ihm. Offenbarung 20. Übrigens habt ihr gesehen, an drei verschiedenen Stellen habe ich Gericht geschrieben. Hier, seht ihr? Gericht, Gericht, Gericht. Wisst ihr, wie viele Gerichte ich gefunden habe bei einem Autor? 7. 7 verschiedene Gerichte. Ich lese in der Bibel von 2, nämlich von einem, das für alle stattfinden wird und von einem sogenannten Preisgericht, wo es nicht darum geht, ob wir bei Gott sind oder nicht, sondern wo es darum geht, wie wir gewandelt sind als Christen, wie wir gelaufen sind, wie wir diesen Lauf bestritten haben. Darum wird es gehen, aber keine 7. Keine 7. So, was ist das für ein Wort hier überhaupt? Dispensationalismus. Dispensation bedeutet eine Heilszeit. Ein Heilszeitalter. Und vor 200 Jahren ungefähr, oder das nagelt mich ja nicht fest, aber so ungefähr, hat einer angefangen, das so einzuteilen. Die Menschheitsgeschichte in 7 verschiedene Zeitalter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann ist die Vorstellung, wir leben jetzt hier in dem 6. so. So, im 6. leben wir jetzt und hier kommt der 7. jetzt. Und daher hat dieser Dispensationismus seinen Namen, weil er in verschiedenen Dispensationen, verschiedenen Heilszeiten die Geschichte einteilt. Ist es grundsätzlich ganz verkehrt? Würde ich sagen, nein. Die Bibel spricht nämlich von Zeitaltern. Das ist das Zweite, was ich jetzt mit euch noch kurz durchschauen möchte. Die Bibel spricht von Zeitaltern. Aber von welchen Zeitaltern spricht sie? Das will ich mit euch entdecken. Sie spricht von vergangenen Zeitaltern an einigen Stellen, von dem, was vorher gewesen ist, aber sie schreibt nicht konkreter, wie die abzugrenzen sind, wo die genau zu finden sind. Und dann schreibt sie über zwei Zeitalter. Über dem einen, in dem wir jetzt sind, über dieses Zeitalter, und dann über eins, das kommen wird, über ein künftiges. Aber nicht über drei. Okay, das will ich mit euch entdecken. Durchs Neue Testament hindurchgehen, wenn an verschiedenen Stellen kommt dieses Wort Zeitalter, kommt es vor. Lass uns dann lesen, was das Neue Testament sagt, was es uns unterrichtet. Und ich will einige Stellen zuerst aufschlagen, wo wir sehen, was dieses Zeitalter kennzeichnet. Dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Was sind die wesentlichen Merkmale? Wie stellt sich uns dieses Zeitalter dar? Schaut mal, in Markus Kapitel 10. Markus 10. Vers 29. Und Petrus hat davor gesagt, ja, was ist mit uns, Herr? Wir haben doch alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird jetzt mit uns passieren? War das alles umsonst? Und Vers 29, Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen. Seht ihr beides, gell? Segen und Bedrängnis, oder? Unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Okay, was sehen wir hier? In dieser Zeit, was kennzeichnet diese Zeit? Was haben wir jetzt hier gelesen? Brüder, also Familien, würde ich mal sagen, Äcker, also Besitz, ja, Häuser. An anderer Stelle lesen wir über Heiraten. Die Söhne dieses Zeitalters heiraten, welche aber für würdig gehalten werden für dem anderen Zeitalter, die werden nicht mehr heiraten. Es ist ein komplett anderes Zeitalter. Oder wir sehen, es beschäftigt sich mit irdischen Dingen. Mit dem, was wir hier, mit unserem Alltag, mit all dem, was wir jeden Tag um uns herum haben. Mit Essen, mit Trinken, mit den ganz natürlichen Dingen. Davon ist dieses Zeitalter gekennzeichnet. Aber wir sehen noch mehr. 1. Timotheus 6, Vers 12, oder das bestätigt es eigentlich nochmal. Vers 17 ist es, Entschuldigung, ich habe es falsch aufgeschrieben. Den Reichen, 1. Timotheus 6, 17, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, und das ist genau dieses Wort, in diesem gegenwärtigen Zeitalter. Die, die in diesem Zeitalter reich sind. Das, was bedeutet das? Hat die ein fettes Sparkonto haben, oder? Ja. Das, also die, die, viel, die viel, viele Besitztümer haben, denen gebiete, dass sie sich nicht, die nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Wodurch ist dieser Besitz gekennzeichnet? Vergänglichkeit. Vergänglichkeit. Zack, schon ist weg, oder? Vertraut nicht darauf, sagt er, auf die Besitztümer dieses Zeitalters. Was sehen wir noch über dieses Zeitalter? Wie wird es beschrieben? Ist es ein gutes Zeitalter oder ist es ein böses Zeitalter? Die Bibel sagt, es ist ein böses Zeitalter. Galater 1, Vers 4. Sicher, Gott hat eingegriffen und wirkt auch in diesem Zeitalter, aber das Zeitalter an sich ist böse. Schaut mal, Galater 1, Vers 4. Da heißt es über Jesus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Und dieses Wort für Welt ist genau dasselbe Wort, Zeitlauf. Ich weiß nicht, ob es bei euch hier steht, hier unten drin, in der Anmerkung, da heißt es, dass es auch anders übersetzt werden kann. Ja? Zeitalter. Woraus hat uns Christus herausgerettet in einer gewissen Weise schon? Aus diesem Zeitlauf, aus diesem Zeitalter. Wir sind, und hier merken wir etwas, ihr Lieben. Das, was ich hier gezeigt habe, mach es nochmal an die Wand, bitte. Etwas ganz Wichtiges. Dieses zukünftige Zeitalter, ihr Lieben, das ist nicht etwas, was einfach nur rein in der Zukunft liegt. Wisst ihr, wo dieses Zeitalter beginnt? Es fängt eigentlich schon hier an. Es überlappt sich sozusagen mit denen. Die liegen übereinander ein Stück weit. Mit Christus ist es bereits angebrochen. Wir sind in einem gewissen Maße schon herausgerissen. Wir sind doch noch da, gell? Wir sind in unseren Leibern, sind wir doch noch da. Aber mit Christus sind wir herausgerissen. Epheser 2, könnt ihr nachlesen. Wir sitzen mit Christus schon in der Himmelswelt. Da denkst du, hä, kann nicht sein, gell? Ich sitze hier, in einem grünen Stuhl. Da müssen wir verstehen, was Paulus damit meint, aber das ist heute nicht der Rahmen. Aber was uns der Text sagt, wir sind herausgerissen schon aus diesem Zeitalter. Epheser 2, Vers 2 sagt genau dasselbe. Auch euch hat er auferweckt in Vers 1, die ihr einst tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Wieder das gemäß diesem Zeitalter. Und wenn Gott uns, wenn wir darin einst tot gewesen waren, ist es dann ein gutes Zeitalter? Kein Gutes. Gott hat uns herausgerettet daraus. Das ist etwas Wunderbares. An anderer Stelle lesen wir, und wenn euch die Stellen zu viel sind, schreibt sich nur auf oder hört einfach nur, wenn das Blättern euch immer... In 1. Korinther 2, Vers 6 lesen wir noch etwas, wodurch dieses Zeitalter geprägt ist. 1. Korinther 2, Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Und bei Paulus geht es hier um das ganze Thema der Weisheit. Jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, nicht die Klugheit dieses Zeitalters. Also was ist wodurch ist dieses Zeitalter gekennzeichnet? Durch schlaue Menschen, durch Theorien, durch, versteht ihr, Evolutionstheorie und was der Mensch alles sich erdacht hat. Eine Weisheit dieses Zeitalters von Menschen, die Gott ausgeklammert haben und dann auf die krümmsten Ideen kommen. Will ich sagen? Egal, wir wollen nicht zu tief in dieses Thema hineinsteigen. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vorherbestimmt hat vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters. Wer sind das? Die Großen, ja?
Die Herrscher und Könige. Und
genau. Die ja, der Kaiser Augustus, Herodes, all die Cäsar, all die Großen, die großen Player auf unserer Bühne, der Weltbühne, oder? Sie haben diese Weisheit nicht erkannt, heißt es. Sonst würden sie was nicht gemacht haben? Jesus gekreuzigt, oder? Steht hier in dem Text. Sonst hätten sie, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Oh. Also was sehen wir? Es ist geprägt von menschlicher Weisheit, von menschlicher Regierung und nicht nur das, sondern jetzt von satanischer Regierung. 2. Korinther 4, Vers 4. Wir wissen, dass es immer, spielt sich immer unter der absoluten Herrschaft Gottes ab. Luther hat ja gesagt, der Kettenhund Gottes. Er ist unter Gottes Kontrolle und trotzdem, dieses Zeitalter. Schaut, heißt es 2. Korinther 4, Vers 4. Oder Vers 3, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist und versteckt, verborgen, so ist es nur bei denen versteckt, verborgen, die verloren gehen. Den Ungläubigen, bei denen der Gott dieses Zeitalters, dieser Welt, der Gott dieses Zeitalters, wer ist das? Der Satan, ja. Der Gott dieses Zeitalters den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. Wir lesen aber auch an anderer Stelle, ich werde jetzt die ganze Stelle nicht mehr aufschlagen, das ist wirklich zu viel, Matthäus 28, Vers 20, was ist die andere Realität? Wer kennt Matthäus 28, Vers 20? Es gibt welche, ich bin fest überzeugt, Missionsbefehl. Ja, wie hört das Matthäus-Evangelium auf? Denn? Ja, siehe, ich bin bei euch. Bis ans Ende dieses Zeitalters. Ist das eine wunderbare Zusage? Oh. In diesem Zeitalter, trotzdem, dass wir sehen, dass der Satan so massive Leute verblendet hat. Wir wissen, Jesus ist mit uns bis an das Ende dieses Zeitalters. Das ist gut. An anderer Stelle sehen wir Epheser 1, Vers 21. Ich werde diese Stelle nachher noch aufschlagen, dass Christus herrscht. Auch in diesem Zeitalter. Und ihr Lieben, als Heilige, als die Gott herausgerissen hat aus dieser Weltzeit, was gilt für uns? Wie sollten wir in diesem Zeitalter vorgehen? Römer 12, ihr kennt es auch sehr gut, gell? Geliebte, ich ermahne euch aufgrund der Erbarmungen Gottes. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieses Zeitalters. Diesem Zeitalter sollen wir nicht gleichförmig werden. Wir sollen uns nicht immer mehr angleichen. Das, was viele heute sogar mit Absicht manchmal probieren. Ich sage, nein, wir sollen nicht keine Kopie davon werden. Und ganz im Gegenteil. In Titus 2, Vers 12 heißt es, wir sollen gottesfürchtig leben in diesem Zeitalter. Dürft ihr gerne nachschlagen. Aber das ist ein kleiner Überblick über dieses Zeitalter. Habt ihr ein Gefühl dafür bekommen, mit was wir es zu tun haben? Mit einem gegenwärtigen Zeitalter, das böse ist, woraus uns Gott herausgerissen hat, befreit hat und in dem wir jetzt noch leben, aber das andere ist auch schon in uns angebrochen. Und wenn dieses Zeitalter zu Ende gehen wird, wie spricht dann die Bibel darüber? Das will ich mit euch auch entdecken. Dieses Zeitalter wird zu Ende gehen, wie wir gesehen haben, Matthäus 13. Beschreibt uns dieses Ende. Matthäus 13, also an einem Punkt, und ich würde sagen, hier wird dieses Zeitalter komplett aufhören. Es wird zu Ende gehen. Was wird dann passieren? Schaut mal, Matthäus 13, Vers 39. Dieses Gleichnis vom Unkraut des Ackers, da heißt es, der Feind aber, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aus diesem Gleichnis aber ist die Vollendung des Zeitalters. Ist die Vollendung des Zeitalters. Wenn das Unkraut, ein Bild für die Ungläubigen, die es zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Wenn dieses Zeitalter zu Ende geht, was passiert dann? Gericht. Dann ist es vorbei. Und genauso in Vers 49. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das ist, wenn dieses Zeitalter zu Ende gehen wird. Und die Wiederkunft Jesu, diese Schnittstelle. Und dann kommt die Vollendung des zukünftigen Zeitalters. Das will ich nur ganz kurz jetzt. Wodurch ist das zukünftige Zeitalter gekennzeichnet? Ist das schwer? Oder habt ihr schon eine Idee? Wodurch ist es gekennzeichnet? Hier haben wir Vergänglichkeit, irdische Dinge, Böse. Wie könnte das zukünftige Zeitalter gekennzeichnet sein? Ja?
Ewiger Frieden, Freude.
Ja, all das, was uns die Bibel uns verheißt. Gell? Unvergänglichkeit, unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbteil, sagt Petrus. Ohne jeglichen Makel. Wenn wir Lukas 18, Vers 30 nochmal aufschlagen, das ist eine ähnliche Stelle, wie wir sie in Markus auch gelesen haben. Vers 29, er sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Was kennzeichnet das kommende Zeitalter? Ewiges Leben. Ewiges Leben, Auferstehung aus den Toten. Auch Ehelosigkeit, wenn wir ein Kapitel weiter blättern, sehen wir auch, es ist etwas völlig anderes als es hier. Wir haben hier, Gott hat hier eine Struktur eingerichtet mit Mann, Frau, Familie. Es ist, muss man so sagen, ja. Gott hat diese Struktur in diese Welt eingerichtet und das ist aber etwas Irdisches. Es ist eine irdische Instanz. Ja? Und wenn wir weitergehen, aber Jesus sagt, als sie ihn fragen, ja, wie wird es dann in der Auferstehung sein? Da hatten sieben die gleiche Frau gehabt. Ja? Und was jetzt? Jesus sagt, ich habe keine Ahnung. Vers 34, Jesus sprach zu ihnen, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Kapitel 20, 34 und jetzt 35. Die aber, die für würdig gehalten werden, jener Welt oder jenes Zeitalters teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten, die heiraten nicht, noch werden sie verheiratet, denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Aber merkt ihr, das ist ein ganz anderes Leben. Kein Zoff mehr, kein Absprechen mehr, wohin fahren wir in den Urlaub, kein Kampf mehr gegen die ganze Sünde, gegen all diese Dinge. Boah, das ist gut. Nicht, dass ihr denkt, dass meine Ehe so schlimm ist. Nee, ich bin noch am meisten gesegnet, glaube ich, von allen. Und Epheser 1, Vers 21 wird es auch nochmal gezeigt, dass Christus auch in dieser Zeit, in dem zukünftigen Zeitalter herrschen wird. Ich lese es euch vor. Epheser 1, 21, da heißt es, Vers 20, Entschuldigung, die hat er in Christus wirksam werden lassen, diese Kraft, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch, jetzt schaut mal wieder, über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Über wen herrscht Christus alles? Über alle. In dieser Zeit und in dem zukünftigen Zeitalter. Das ist gute Botschaft. Ihr Lieben, warum ist dieses Thema mir wichtig? Warum spreche ich das an? Ich habe euch jetzt nur einen ganz kleinen Überblick gegeben. Das ist die Bibel, wie das Neue Testament die ganze Zeit mit uns spricht. Sagt, dieses Zeitalter, es ist vergänglich. Und 1. Korinther 15, wir warten darauf, dass das sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird und dass es alles verwandelt werden wird. Aber warum ist das Thema mir wichtig? Warum habe ich euch da heute mit hineingenommen? Ich will es für euch zeigen, es ist nicht irrelevant. Ich denke, sollen die so denken oder so? Ist doch wurscht, gell? Nein, es ist nicht unwichtig, ihr Lieben. Ich will es euch zeigen, warum. Weil ich einige Dinge beobachtet habe, wenn wir diese erste Auslegungsschule haben, was als negative Früchte daraus wachsen kann. Was meine ich denn? Das erste? Ja, Angst. Angst, versteht ihr? Das kenne ich aus meinem eigenen, wie ich aufgewachsen bin. Und von vielen, vielen anderen, die es bezeugen, ja, dieses ganze System, ja, dann kommt der Antichrist und dieses Tier und der Chip, ja, und all diese Dinge, ganz, ganz, ganz schlimme Zeit und alle sind wie gelähmt, wisst ihr, wir leben in einer Zeit der wahnsinnigen Anfechtung und Verführung. Wir gucken auf irgendeine Zukunft und sitzen da und denken, wie betäubt vor der Schlange, ja, und haben Angst und merken nicht, dass jetzt der Kampf zu kämpfen ist. Nicht irgendwann. Jetzt, in der Zeit, in der wir leben, ihr Lieben. Das ist das, was die ganze Zeit uns die Bibel sagt. Und wisst ihr, durch dieses ganze komplexe Gebäude, wisst ihr, was ich festgestellt habe, bei mir selbst damals und bei vielen anderen wiederum, versteht ihr, wir haben zwei Wiederkünfte Christi, sieben verschiedene Gerichte, vier verschiedene Reich Gottes und all solche Sachen, wisst ihr, was ich gelesen habe. Und wisst ihr, was daraus entsteht? Ich habe keine Ahnung mehr, ich blicke überhaupt nichts durch. Wisst ihr, was ich dann mache? Ich schiebe alles auf die Seite und beschäftige mich nicht damit. Ich kann es einfach nicht verstehen, dann lasse ich es halt. Ist das gut? Ist das eine gute Frucht? Nein. Nein, wir sollten uns mit diesen Dingen beschäftigen, weil sie gehen uns an. Sie betreffen uns jetzt, heute hier. Wir müssen uns damit befassen. Und die Schwierigkeit, was ich eben sehe, ist, dass eine ganz große Verwirrung da ist. Keiner weiß. Und ich kann euch nicht auf eure ganzen einzelnen Fragen Antworten geben. Kann ich nicht. Ich kann euch sagen, wo ihr einige Antworten vielleicht finden könnt, aber ich kann euch nicht auf alles eine Antwort geben. Aber ich kann euch das Wesentliche sagen, worum es geht. Das sehe ich als meine Aufgabe, auch in dieser Reihe, dieser Endzeitreihe. Ich werde nicht auf die einzelnen Details eingehen, aber ich will euch Mut machen, welche in Liebe ermahnen. Wir sind in dieser Endzeit. Lasst uns streiten. Lasst uns kämpfen. Darauf will ich noch einen Text lesen am Ende. Und eine weitere Gefahr, die ich sehe, ist, dass das herrliche Werk, was Christus vollbracht hat, indem er zu seinem erwählten Volk, zu seinem Überrest, die Nationen mit hinzugenommen hat, was ich die letzten Male aufgezeigt habe, dass wir in diese wunderbare Einheit, die Gott geschaffen hat, wieder Keile hineintreiben sollen. Ach ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Stiefel. Das schmälert die Herrlichkeit Gottes im Evangelium. Das nimmt etwas weg von der Schönheit, die Gott, von dem herrlichen Ziel, was Gott seit jeher gehabt hatte, was aber gar ein Geheimnis gewesen ist. Aber jetzt ist es realisiert und es ist da und es ist völlig klar. Und nicht zuletzt, ihr Lieben, wisst ihr, wenn wir nach dem ersten Ding gehen, wenn Jesus entrückt ist, dann wird gesagt, dann werden in dieser Trübsalzeit noch welche zum Glauben kommen. Wisst ihr was? Guck hier, die Gemeinde ist zwar weg, aber hier, auf welche Art und Weise auch immer, werden welche zum Glauben kommen. Wisst ihr, was das so unterschwellig uns zeigt? Ja, ist nicht schlimm, wenn du die Entrückung verpasst hast, hast noch eine zweite Chance. Ja? Wenn Jesus wiedergekommen ist, zwar blöd, aber dann bekehrst dich schnell. Und dann bist du trotzdem dabei. Oh, ihr Lieben. Ja, wenn Christus wiedergekommen ist, dann ist alles vorbei. Dann ist es zu spät. Dann sagt er, dann werden die Jungfrauen klopfen an der Tür und sagen, ja, wir wollen auch rein. Sagt er, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Lieben, jetzt ist die Zeit. Jetzt spricht der Heilige Geist. Jetzt gilt es, Buße zu tun. Jetzt gilt es, umzukehren. Es gibt keine zweite Chance. Ich will euch wirklich warnen. Es gibt keine nachher. Denkt nicht, dass ich böse bin, wenn ich euch das sage. Ich mache das aus Liebe. Wisst ihr, was mich tröstet? Dass diese ganzen Gedanken hier, wisst ihr, wo ich sie nicht wiederfinde? In den ganzen Liedern, die wir singen. Habt ihr schon ein Lied, was wir so singen, was vom tausendjährigen Reich handelt? Keine Ahnung, ich kenne keins. Vielleicht kennt ihr welche. Das ist ein bisschen mein Trost. Es hat sich nicht durchgesetzt in unser tägliches Glauben, in unsere Erwartungen in Bezug auf die Zukunft. Nur wenn viele sich so mit dem Endzeitthema beschäftigen, dann fallen sie so in dieses Ding rein. Oh ja, okay, und dann das und dann das. Aber richtig durchgedrungen in unsere Herzen ist es nicht. Sonst hätten wir alle es sofort wiederholen können und sagen können, ah, so. Das ist ein bisschen mein Trost. Aber was ist für uns wichtig? Was, wenn ihr jetzt nach Hause geht, was will ich euch mitgeben? Und das ist Römer 13. Und ich will es wirklich lehren, wie die Apostel es auch getan haben. Und ich werde den Text nicht auslegen, aber ich vertraue, dass ihr diesen Text selber, dass ihr gut versteht, um was es geht. Und das ist bitter ein bisschen. Wenn ich mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt habe. Ich habe das hier oben nicht gefunden. Also nicht, dass keiner das macht, aber man beschäftigt sich mit so vielen Dingen und so. Aber das, was ganz nahe liegt, das übersieht man manchmal. Schaut mal. Und dies tut. Also was bedeutet das, dies tut? Er hat über die Nächstenliebe hier gesprochen. Und dann das Kapitel davor hat er ganz viel über andere Dinge gesprochen. Verhalten untereinander. Römer Kapitel 13. Römer 12 und dann Römer 13, Unterordnung unter die Obrigkeit und all diese Dinge. Jetzt in Vers 11 gibt er uns eine Ausrichtung. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen. Erkennt ihr die Zeit? Die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Ich will es anders in meinen Worten. Der Wecker klingelt schon. Es ist Zeit zum Aufstehen. Die Stunde ist gekommen. Wenn man manchmal wacht ihr nachts auf, guckt auf die Uhr, oh, ich habe noch Zeit, eine Stunde, dann kann man weiter schlafen. Ja, das ist ein paar Mal auf Snooze gedrückt, das ist höchste Zeit aufzustehen. Wacht auf, erkennt, dass die Zeit da ist, dass die Stunde da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung schon näher, als wir zum Glauben gekommen sind. Das ist eine Binsenweisheit, aber es ist wahr. Es ist wahr. Die Rettung, als du zum Glauben gekommen bist, wie viele Jahre warst du? Wir wissen nicht, aber x. Jetzt haben wir x minus 20 Jahre oder 10 Jahre oder ein Jahr oder was auch immer. Ist egal. Es ist schon weniger. Er ist näher da. Schaut, die Nacht ist weit vorgerückt. Ein Bild für dieses Zeitalter. Die Nacht ist weit fortgerückt. Und der Tag ist nahe. Der Tag bricht an. Es wird hell. Es wird Dämmerung. Was bedeutet das? Höchste Zeit aufzustehen. Höchste Zeit aufzustehen. Lasst uns nun wie können wir wachen? Wie können wir das tun? Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Bist du bewaffnet oder liegst du irgendwo an der Couch erschlagen? Im geistlichen Sinne, versteht ihr, was ich meine? Seid ihr wachsam, seid ihr nüchtern, seid ihr besonnen, wie die Bibel an so vielen Stellen spricht? Oder ist alles so geradeaus und der Blick dahin und dahin abgelenkt? Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. Was ist das, was in der Nacht passiert? Ja, begibt euch nach Stuttgart hinein, guckt. Na, guckt lieber nicht. Aber wir wissen genau, oder? Das ist das, was in der Nacht passiert. Guck mal, in Schwelgereien, in Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. Übrigens nicht nur die da draußen. Auch das bei uns drinnen, Streit, Eifersucht. Nein. Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Hört auf, euch die ganze Zeit um euer Fleisch zu drehen und es zu füttern an den unterschiedlichsten Stellen. Das wird seine Folgen haben. Ihr Lieben, und das ist wie Drogen, die wir uns hinein, dann ist der Blick vernebelt, und wir sehen nichts mehr, kein Ziel vor Augen, kein Christus, kein Nichts. Lasst uns aufwachen, ihr Lieben. Lasst uns aufwachen. Es ist Zeit. Jesus Christus kommt. Wie wünscht ihr, dass er euch antrifft? Wie wollt ihr vor ihm erfunden werden, als an einer Stelle? Als welche? Oh, ihr Lieben, lasst für mich als Hirten der Gemeinde, an einer Stelle heißt es gut, wenn der Meister ihn so vorfindet, dass er die Herde speist und füttert. Das ist mein Hauptbestreben übrigens, ihr Lieben. Aber auch ich habe noch andere Verantwortungsbereiche in meiner Familie, in der Arbeit, egal wo ich bin. Ihr Lieben, lasst uns die Waffen des Lichts anlegen, diesen Kampf kämpfen. Jesus Christus kommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir betet, zu dem Herrn fleht. Er muss es aufwecken. Er muss es tun.